Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer Gott, wir kommen vor dich, wollen dich anbeten mit einem reinen Herzen. Du siehst alles, alles ist offen und aufgedeckt vor dir, vor dem, mit dem wir es zu tun haben. Und ich bitte dich, dass du selbst uns deine Sicht auf die Dinge zeigst, dass du zeigst, mit welchen Augen du uns siehst, mit Augen der Liebe, mit Augen der Gerechtigkeit und dass du Jesus in uns wirken lassen möchtest, deinen Heiligen Geist. Und bitte tu das in meinem Herzen, bitte tu das in unseren Herzen und ja, schenk du ein gesegnetes Miteinander während der Predigt. Hilf mir beim Reden, hilf uns allen beim Hören, vor allem beim Hören mit dem Herzen. Ja, und wirke du, was dir gefällt. Amen. Wen fragst du, wenn du irgendeine wichtige Frage hast? So irgendeine wichtige Lebensfrage oder überhaupt eine Frage? Wen fragst du da? Fragst du deine Eltern? Fragst du Google oder irgendeine KI? Oft geben sie uns definitiv gute Auskunft. Alle drei Sachen von denen. Wahrscheinlich auch noch mehr Ratgeber, die einem gute Auskunft geben können. Und oft geben wir ihnen, Eltern, im Internet, relativ viel Autorität über uns. Und man kann fragen, ja, ist das denn immer gerechtfertigt? Ist das wirklich bei allen Sachen, dass sie uns da gute Auskunft geben können? Auf welche Stimme hören wir, wenn es wirklich um praktische Dinge geht? Von wem lassen wir uns im Leben lenken und prägen? Welche Stimme hat Autorität in deinem Leben? Darum soll es heute Morgen gehen. Und es ist immer noch Teil der Predigtreihe über die Bibel und darüber, was machen wir denn mit der Bibel. Und wir sind da jetzt im vorletzten großen Teil, wo es in den nächsten 4 bis 5 Wochen jetzt darum gehen wird, um unser Herz beim Bibellesen. Und da werden wir uns heute eben die Frage nach der Autorität über unser Leben anschauen und die Frage nach der Autorität über unsere Herzen. Und wir werden das tun mit 3 Punkten. Der erste Punkt, Jesus hörte auf die Worte Gottes. Dann zweitens, die Autorität der Worte Gottes in deinem Leben, in meinem Leben. Und drittens, wie kann ich auf die Worte Gottes hören? Wie geht das? Also als erstes wollen wir uns anschauen, Jesus hörte auf die Worte Gottes. Und das sehen wir besonders deutlich in dieser Geschichte von der Versuchung Jesu. Da gibt es diese direkte Begegnung zwischen ihm als dem Sohn Gottes und dem Teufel, dem Widersacher Gottes. Und da versucht der Teufel, er versucht Jesus davon abzubringen, so zu leben, wie Gott es möchte. Und da heißt es dann in Matthäus Kapitel 4, die ersten 4 Verse. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher, der Teufel, trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er, Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also Jesus ist hier über einen Monat in der Stille und in der Einsamkeit. Und er fastet in dieser Zeit und er muss dann am Ende ordentlich Hunger gehabt haben. Und an sich spricht da doch jetzt nichts dagegen. Du als Sohn Gottes, du kannst doch aus den Steinen, die da rumliegen, Brot machen und die essen. Sagt der Teufel. Wäre das denn ein Problem? In den Augen Jesu wäre das ein Problem. Jesus sagt nein zum Teufel. Was genau sagt er ihm? Auch hier ist es wieder wichtig, genau zu lesen, weil Jesus sagt nicht, okay, Brot und Essen ist komplett unwichtig und ist komplett egal. Nein, er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zu denken, dass der Mensch nur zu wenig zu essen hat und das einzige Problem ist, das ist falsch. Irgendwie nur zu denken, okay, dass jetzt nur materielle Güter irgendwie die Not des Menschen stillen können, nur das zu denken, das ist zu wenig. Zu denken, unser Besitz, irdisches Materiell ist das, was wir hier in dieser Welt haben, zu denken, das ist alles, das ist nicht der richtige Weg. Jesus weiß, diese Sachen, die sind auch nicht einfach so da, sondern Gottes Wort ist auch dafür die Grundlage. Gottes Wort hat diese Sachen geschaffen. Gottes Wort bringt das alles hervor und mit sich. Darum ist das Wort Gottes viel wichtiger und viel größer. Und Jesus weiß, der Mensch lebt vom Wort Gottes, von der Beziehung mit Gott. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, lebt nicht nur für Brot und für das Leben, für das irdische Leben. Und deshalb beruft sich Jesus selbst auch auf das Wort Gottes. Was er hier sagt, dieses nicht von Brot allein lebt der Mensch, damit zitiert er das Alte Testament, die Heilige Schrift. Er zitiert 5. Mose, Kapitel 8. Jesus weiß, die Bibel, was er da zitiert, das sind Worte Gottes. Das sind Worte Gottes, die Gott zum Leben gegeben hat. Und indem er Bibelverse benutzt, damit drückt er aus, das hat Autorität, was Gott da gesagt hat. Danach ist das Leben zu leben, nach dem, was geschrieben ist. Und Jesus, er ist der Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes, da hätte er auch sozusagen seine eigene Autorität benutzen können. Er hätte sagen können, hätte sich vor den Satan stellen können und sagen können, nein, Satan, mach ich nicht, was du mir sagst. Denn ich aber sage dir, ich spreche mit meiner Autorität, ich bin der Sohn Gottes und dann muss ich auch nicht beweisen, wie was ist und dass ich der Sohn Gottes bin. Jesus hätte mit seiner eigenen Autorität sprechen können, aber er benutzt hier die Schrift als Autorität und es zeigt damit, daran halte ich mich. Ich bin eins mit der Schrift, ich bin eins mit dem Vater. Sein Wort hat Autorität, sein Wort hat Kraft und sein Wort ist genug. Darauf kann ich mich immer berufen. Und so antwortet Jesus bei allen Versuchungen, so wie er es hier tut. Nein, Satan, denn es steht geschrieben. Und dann zitiert er einen Bibelvers aus dem Alten Testament. Jesus benutzt die Bibel, weil sie Autorität hat und weil sie genug ist. Und letztlich benutzt Jesus nicht nur hier bei der Versuchung die Schrift, sondern er benutzt die Schrift bis zum Ende seines Lebens. Er lebt immer entsprechend dem, was die Bibel sagt. Und dadurch hat er bis zum Ende den Plan Gottes vollendet und dadurch hat er Erlösung für uns erwirkt. Weil er der Schrift treu war, dadurch konnte er uns retten und konnte als Sündloser für unsere Sünde sterben. Genau andersrum war es am Anfang der Geschichte, am Anfang der Bibel bei Adam und Eva. Sie hatten nicht auf das Wort Gottes gehört. Sie haben auf das Wort des Teufels gehört. Und dadurch kam Sünde und der Tod in die Welt und zu allen Menschen, auch zu uns. Und bei Jesus ist es jetzt genau andersrum. Es musste jetzt erst einer kommen, der vollkommen auf das Wort Gottes hört. Und Jesus hat das getan. Und so befreit er uns von der Sünde und von dem Tod. Er befreit uns, dass auch wir wieder auf Gott hören können und in seinem guten Willen leben können. Und so ist sein Umgang mit dem Wort Gottes, es ist vorbildlich auch für uns. Auf ihn müssen wir hören, damit wir im Willen Gottes leben können. Auf ihn müssen wir hören, damit wir in Freiheit Gott dienen können, damit wir in Freiheit leben können. Oder auch, damit wir frei werden können. Jesus sagt einmal, in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Mein Wort, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Stimme Jesu ist die Stimme Gottes. Er und der Vater sind eins. Er und die Schrift sind eins. Und wenn du auf seine Stimme hörst, dann wirst du frei werden und in Freiheit leben. Frei von Sünde, frei von Schuld und frei von Lasten, die du mit dir herumträgst. Und dann ist die Frage, auf welche Stimme hörst du? Auf welche Stimme hörst du bewusst oder oft auch unbewusst? Nicht alles davon ist gut. Es gibt Stimmen von außen oder auch Stimmen, die in dir sind. Auf welche Stimme hörst du? und lässt dich davon prägen. Manchmal sind das so Sätze in uns, Glaubenssätze, Stimmen, auf die wir hören, Stimmen, die in uns sind, denen wir glauben, ohne dass wir irgendwie auf die Idee kommen, dass es anders sein könnte. Es sind für uns unhinterfragbare Glaubenssätze. Diese Stimme in uns oder diese Prägung in uns oder auch manchmal dieses Gefühl in uns, ich muss es allen recht machen. Oder nur wenn ich was leiste, bin ich was. Nur wenn ich was leiste, bekomme ich Anerkennung, habe ich Anerkennung verdient. Oder wenn es mir schlecht geht, dann esse ich eben was, dann geht es mir besser. Das ist manchmal die Stimme von uns selbst, die da zu uns spricht. Manchmal sind es auch Stimmen von Leuten, die uns geprägt haben. Und manchmal sind es auch gut gemeinte Stimmen, auf die wir hören und die zu uns sprechen und die uns prägen, sind gut gemeinte Stimmen, die aber trotzdem daneben liegen können. Und manchmal sind es auch Stimmen, die uns wirklich etwas Böses wollen und trotzdem bleiben die Stimmen in uns. Und wir hören auf sie und lassen uns davon prägen. Und dann ist es so wichtig, dass wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Und wir mit dem, was er sagt, wir die Lügen in unseren Herzen aufdecken und wir diese falschen Stimmen entlarven. Er hat uns was zu sagen, zu allem in unserem Leben. Jesus lebte auch in allem, in seiner ganzen Lebensführung lebte er nach dem Willen Gottes. Und dann ist es nicht egal, auf welche Stimme du hörst. Es ist nicht egal, wenn es darum geht, wer wir sind, was unsere Identität ist. Es ist nicht egal, wie wir Beziehungen leben, auf wen wir da hören, wie wir leben. Es ist nicht egal bei der Frage, wie wir arbeiten, wie wir essen und auch wie wir Gemeinde bauen. Gemeindepraxis, auch da sagt uns Gottes Wort etwas dazu. Gottes Wort sagt uns zu all diesen Sachen etwas. Gott hat die Autorität, uns dazu etwas zu sagen, dir etwas dazu zu sagen. Ihm solltest du die Autorität zugestehen und dich daran halten. Und Autorität ist wirklich nicht schlecht. Manchmal wird Autorität missbraucht, definitiv, und dann ist es auch nicht schlecht. Und wir geben auch immer irgendetwas Autorität über uns und unser Leben. Und im Fall Gottes, er spricht auch mit Autorität und ihm gehört sie auch rechtmäßig. Und er spricht durch und durch mit guter Autorität. Er spricht mit Autorität, um Leben zu geben, um zu befreien, um dir Gutes zu tun, um dich zu segnen. Und dann ist die Frage, hörst du auf seine Stimme? Hörst du auf seine Stimmen oder hörst du auf andere Stimmen? Das ist die Frage, die wir hier von Jesus mitnehmen können. Hörst du auf seine Stimme? Und um das zu vertiefen, wollen wir uns jetzt in einem zweiten Punkt genauer anschauen. Gerade haben wir es gesehen bei Jesus, er hört immer auf die Stimme Gottes. Und jetzt schauen wir uns in einem zweiten Punkt nochmal genauer an, wie ist das mit der Autorität der Worte Gottes in deinem Leben, in meinem Leben. Und da glaube ich, ist es eben so, die Bibel, wo wir die Worte Gottes finden, das hat Autorität und sie ist genug, sie ist ausreichend. Die Bibel muss in allem das sein, worauf du hörst. Sie muss für alles die Autorität sein und es ist, wie gesagt, eine gute Autorität. Gott will Leben und Segen geben. Und dazu will ich mit uns drei Stellen lesen. Die erste Stelle im Alten Testament, da sagt Gott einmal durch den Propheten Micha, in Micha 6, Vers 8, er, Gott, hat dir, Mensch, mitgeteilt, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott? Also Gott hat dem Menschen gesagt, was gut ist und was richtig ist und wie der Mensch sein Leben führen soll. Er als Schöpfer hat es gesagt. Und als Schöpfer weiß er es, wie dieses Leben zu führen ist. Er hat es gemacht mit allen Details darin. Und diese Worte, die er dazu gesagt hat, die finden sich aufbewahrt in diesem Buch, in der Bibel. Eine zweite Stelle, im Hebräerbrief, da heißt es am Anfang, auch so ein bisschen zusammengefasst, okay, dass Gott zuerst im Alten Testament geredet hat und dass er dann durch seinen Sohn, durch Jesus geredet hat. Dann geht dieses erste Kapitel über Jesus, über seine Erhabenheit, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist, wie gut er ist. Es wird ausgeführt und dann heißt in Kapitel 2, Vers 1, deswegen, weil Gott durch Jesus geredet hat und Jesus die Person schlechthin ist, die, ja, die Person des Universums, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben von Jesus, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Also weil Gott geredet hat, deshalb müssen wir darauf achten. Wir müssen umso mehr darauf achten, als auf alles andere. Weil sich daran entscheidet, ob du mit deinem Leben unser Ziel erreichen, ob wir mit unserem Leben unser Ziel erreichen. Dann noch eine letzte Stelle, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Vers 17, damit, wozu ist die Schrift gegeben? Damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und da geht es mir heute vor allem eben um Vers 17. Die Heilige Schrift ist dazu da, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Bibel, sagt diese Stelle, gibt uns alles an die Hand, was wir wissen müssen. Gott sagt uns durch sein Wort, wie Dinge richtig sind. Und er sagt uns, ja, was wir glauben sollen, wenn diese Dinge so und so sind. Er sagt uns, was wir glauben sollen und er sagt uns, was wir tun sollen. Und dann spricht man in der Theologie von der Autorität und der Allgenügsamkeit der Schrift. Also damit kann man diese drei Stellen zusammenfassen und auch sonst das, was wir in der Bibel haben. Die Schrift hat Autorität und sie ist allgenügsam. Was heißt das? Sie hat die Autorität und sie ist allgenügsam. Das ist vielleicht ein komisches Wort, wie es bei Theologen manchmal der Fall ist. Die Schrift hat Autorität und sie ist allgenügsam. Es heißt, sie reicht, um uns alle wichtigen Fragen zu Gott zu beantworten und dazu, wie wir unser Leben führen sollen. Das meint Autorität und Allgenügsamkeit der Schrift. Und es meint natürlich nicht, dass sie uns wirklich alle Fragen beantworten kann, die in diesem Leben da sind. Also wenn du wissen willst, wie man einen guten Burger macht, dazu sagt sie uns natürlich nichts. Oder irgendwelche Sachen, wie man Autos entwickelt oder wie unser Körper funktioniert, dazu sagt die Bibel auch nichts. Auch wenn das wichtige und extrem hilfreiche Sachen sind. Vor allem das mit dem guten Burgerbraten. Aber sie sagt etwas dazu, mit welcher Motivation wir arbeiten sollten, mit welcher Motivation wir Sachen erforschen sollen oder auch, wie weit wir dabei gehen dürfen. Und wo aber auch Grenzen überschritten sind. Dazu sagt sie was. Die Bibel sagt uns, wozu wir als Menschen da sind, ganz generell und dann aber auch schon sehr konkret zu allen möglichen Lebensbereichen, wozu die da sind. Wozu Geld da ist, wie wir damit umgehen sollen, was mit Ehe ist, was mit Arbeit ist, was mit Erziehung ist. Auch dazu sagt uns die Bibel etwas. Für all das hat die Bibel Autorität und sagt sie uns, wie Gott möchte, dass wir damit leben. Und dann kann man grundsätzlich zwei große Bereiche unterscheiden. Und das ist Lehre und Praxis. Also die Bibel enthält Lehre. Aussagen, so und so sind Sachen. Zum Beispiel, Gott hat die Welt gemacht, wir sind seine Geschöpfe und wir sind für ihn da, Jesus starb für unsere Schuld. Das sind alles Lehraussagen. Und die Bibel sagt Sachen zur Praxis. So und so sollst du als einzelner Mensch das machen, so und so sollst du leben. Oder so und so sollt ihr das Gemeindeleben gestalten, so und so sollt ihr zusammen leben oder auch als Gesellschaft leben. Für beides, also sie sagt was zu, also hat Lehre und sie hat Praxis, und für beides können wir sagen, da hat die Bibel Autorität. Was sie dazu sagt, das ist richtig. Was die Bibel lehrt, das lehrt Gott. Und dadurch gilt dann auch, weil ihre Lehre stimmt und von Gott kommt, stimmt auch das, was sie uns zur Praxis sagt, zur Lebensführung. Also beide Bereiche sind eng miteinander verwoben. Auch in dem Sinne, dass, okay, weil Sachen so und so sind, deshalb sollen wir so und so leben. Also die Praxis folgt immer aus der Lehre. Und jetzt ist es so, Autorität ist das eine und das andere ist die Allgenügsamkeit. Das gehört auch zusammen und Allgenügsamkeit heißt, die Bibel ist in ihrer Lehre und in dem, was sie zur Praxis sagt, da ist die Bibel genug für. Es sind die entscheidenden Dinge, die wir zu den verschiedenen Themen wissen müssen. Also sie hat nicht nur Autorität, sondern sie ist die eine Autorität. Und zwar nicht nur für den Heilsplan, dafür, wie Gott ist, für Lehre, sondern sie hat Autorität und sie ist genug für alle Fragen des Lebens. Sie ist die eine Autorität auch für die Praxis. So wie es in 2. Timotheus 3, Vers 17 hieß: Die Schrift ist dazu da, damit der Mensch Gottes richtig sei, dass er moralisch integer ist, gerecht vor Gott und damit er ausgerüstet ist für, was lesen wir? Damit er ausgerüstet ist nicht für die meisten Werke und auch nicht für die wichtigsten Werke, sondern damit er ausgerüstet ist für jedes gute Werk. Also was Gott von dir möchte, das findest du in der Bibel. Du musst gar nicht woanders schauen oder anderen Menschen die Autorität geben, dir einen Auftrag geben zu können, dich lenken zu dürfen, wie du leben sollst. Gott hat dir Leben gegeben und er sagt dir auch, wie du es führen sollst. Und dann ist es auch tatsächlich so in diesem Bereich Praxis und wie wir unser Leben führen sollen, was wir dazu in der Bibel haben, das sind nicht nur Verbote. Du sollst das nicht tun, lass davon die Finger. Ich weiß nicht, ob du das manchmal denkst, dass so die Bibel funktioniert. Ich glaube, manchmal denkt man das, okay, die Bibel ist ein Regelbuch und da vor allem ein Verbotsbuch. Quasi, sie sagt nirgends, was du positiv tun sollst. Sie sagt nirgends, okay, welche Möglichkeiten jetzt da sind, was du anstreben sollst, was du ergreifen sollst für dich und für das, wie du dein Leben führen sollst. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass meist in diesem Bereich Praxis in der Bibel, es sind solche Gebote, es sind positive Aufforderungen. Hier, tu das, da hast du Möglichkeiten, investier dich darin. Investier dich in Freundschaften, in Beziehungen. Such dir eine gewinnbringende und lohnenswerte Arbeit. Lerne Gott kennen. Suche ihn von ganzem Herzen. Du kannst ihn finden. Lass dir von ihm die Augen öffnen für die Wunder, die er tut und die er auch in deinem Leben vorhat. Die Bibel enthält ganz viele solcher positive Aufforderungen. Die Bibel sagt dir ausreichend, wer Gott ist, wer du bist, was du tun sollst und was er mit dir vorhat. Und dann ist eben auch das Entscheidende, diese Lehre von der Autorität und der Allgenügsamkeit der Schrift, die ist fürs Leben gegeben. Also ist auch wieder keine Sache, die einfach nur für Theologen, Pastoren oder Bibelschüler da ist. Und dann reicht es auch nicht, dass du das irgendwie einfach nur als Dogma glaubst. Es geht nicht darum, dass du das sauber erklären kannst, was genau meint jetzt die Lehre von der Allgenügsamkeit der Schrift. Es geht darum, dass du dein Leben, dein ganzes Leben von der Bibel prägen und verändern lässt. Es geht darum, dass du ihr dein Herz täglich öffnest, dass du Gott dein Herz öffnest. Trotzdem glaube ich, kann dir das Dogma dabei helfen. Ich glaube eben vor allem auch dieses Dogma der Allgenügsamkeit. Und da können wir einmal den Schluss vom Größeren zum Kleineren machen. Also wenn das Größere wahr ist, dann ist auch das Kleinere wahr. Und in dem Fall ist die Allgenügsamkeit das Größere, das Umfassendere. Und dann ist es so, wenn wir sagen, dass die Bibel allgenügsam ist, dann muss sie auch Autorität haben. Und wenn wir sagen, dass die Bibel komplett alltagstauglich ist und sie mir was zu meiner gesamten Lebensführung sagen darf, dann ist auch klar, sie hat uns auch in Sachen Heilsplan das Richtige zu sagen. Deshalb, da hängt schon was daran, wie du dazu stehst. Und dann ist meine Ermutigung an dich: Wenn du wissen willst, wie soll ich mit Trauer umgehen? Wie lebe ich richtig, auch in Einsamkeit? Wenn du wissen willst, was denkt Gott über mich? Was denkt Gott über Arbeit? Was denkt er über diese Welt? Geh mit deinen Fragen zur Schrift und such darin nach Antworten. Ganz egal, was für Fragen du aktuell hast, was für Anliegen, was für Probleme. Du kannst mit diesen Fragen zur Schrift gehen und schauen, was Gott dir dazu zu sagen hat. Dort findest du, was er dir sagen möchte. Und ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, dahin zu gehen und das in sein Leben reinsprechen zu lassen. Weil es gibt eben auch noch die anderen Stimmen. Und andere Stimmen beanspruchen auch die Wahrheit für sich. Und manchmal steht das auch der Bibel entgegen. Und dann ist diese Frage, okay, wie gehe ich damit um? Hat die Bibel wirklich mehr zu sagen als die Wissenschaft, als der Konsens, als die Mehrheit? Hat die Bibel mehr zu sagen als meine Eltern? Hat sie mehr zu sagen als mein Pastor? Und in all dem steht die Frage, was ist Wahrheit? Wer hat recht? Wie erkenne ich Wahrheit? Und wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal ein bisschen thematisiert in dieser Predigtreihe. Da ging es um Schriftverständnis. Wenn das für dich Thema ist, dann kannst du die Predigten gern nochmal online auf unserer Website nachhören. Vor allem eben dieser, wo es um diesen diese Anfrage geht, okay, wie ist das mit Wissenschaft und ist die Bibel, stimmt das wirklich mit der Wirklichkeit überein? Das sind diese zwei Predigten, gehen da ein bisschen drauf ein. Ist die Bibel wissenschaftsfeindlich? Ist sie weltfremd? Wenn das für dich Thema ist, mit der Wahrhaftigkeit der Bibel, ob das wirklich Wahrheit ist, kannst du da gerne nochmal nachhören. Hier möchte ich dazu nur kurz einmal sagen, dass diese Frage nach Wahrheit auch eine sehr emotionale Frage ist. Also weil es macht etwas mit uns, wenn jeweils das eine oder das andere stimmen sollte. Es macht etwas mit uns, wenn unsere Eltern was sagen und die Bibel sagt was anderes. Es macht etwas mit uns, wenn viele Menschen um uns herum oder alle sagen, das und das stimmt und die Bibel sagt was anderes. Es macht etwas mit uns. Deshalb ist es auch eine sehr emotionale und sehr persönliche Frage. Und manche sind da einfach komplett sattelfest in ihrer Überzeugung. Und es juckt sie einfach nicht, was andere Menschen denken und es juckt sie nicht, was anscheinend der Konsens ist. Manchmal ist das gut, manchmal ist es auch schlecht. Weil es kann sein, dass sich so jemand auch durch Fakten nicht abbringen lässt und er aber ein falsches Verständnis hat, zum Beispiel auch von dem, was die Bibel sagt. Aber es kann auch sein, dass so jemand die Wahrheit begründet hat und die Wahrheit finden durfte und er sie jetzt verteidigt. Für andere ist es viel schwieriger, einen klaren Standpunkt zu vertreten. Sie sehen durchaus Argumente auf beiden Seiten, die es ja durchaus auch oft gibt. Und sie spüren das doller, und sie wissen das doller, okay, an Überzeugungen, da können auch Beziehungen hängen, Zugehörigkeit. Und auch das hat seine guten Seiten, aber auch seine schlechte. Beziehungen sind wichtig, ja. Aber die Wahrheit richtet sich nicht nach dem, was wir lieber haben. Die Wahrheit ist die Wahrheit, ganz unabhängig davon, was die Mehrheit sagt. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Und hier kommt jetzt, was ich dir dazu mitgeben möchte. Es ist auch nicht verkehrt, einmal für sich zu sagen, ich gehe davon aus, dass die Bibel immer recht hat. Und dann überlege ich es nicht mehr an jeder einzelnen Stelle, hat sie recht oder haben doch die und die Menschen um mich herum recht. Und auch wenn ich einzelne schwierige Stellen nicht verstehe oder sie irgendwie der Mehrheit widersprechen, ich habe entschieden, sie hat recht. Vielleicht verstehe ich diese schwierige Stelle noch nicht richtig. Vielleicht ist auch das, was ich denke, was die Bibel an dieser konkreten Stelle sagt, vielleicht ist das einfach falsch und die anderen haben doch recht. Aber das Problem ist dann nicht die Bibel, sondern dass ich sie an einer einzelnen Stelle nicht richtig verstanden habe. Und ich gehe aber davon aus, ich entscheide das einmal grundsätzlich, im Zweifel irrt nicht die Bibel, sondern im Zweifel bin ich es, der irrt. Aber ich gebe ihr grundsätzlich die Autorität über mein Leben. Ich traue ihr grundsätzlich zu, mir in allen Lebenslagen, mir bei allen Fragen und Problemen entscheidend helfen zu können. Nicht nur ein bisschen, sondern grundlegend und entscheidend. Und sie ist die eine Autorität, auf die ich hören will. Weil mein Herr das gesprochen hat, weil der Gott, der mich gemacht hat, diese Worte inspiriert hat. Und dann möchte ich nochmal kurz zu dieser Frage kommen, die wir am Anfang hatten oder auch jetzt dabei schon ein bisschen thematisiert haben. Auf welche Stimme hörst du? Und ich möchte das einmal an einem Beispiel verdeutlichen, beim Thema Beziehungen. Und da eben einmal zeigen, wie man das machen kann, wenn eine bestimmte Stimme in uns ist zu diesem Thema. Wie kann das aussehen, dass wir da die Worte Gottes reinsprechen lassen? Mit Autorität und so, dass es ausreichend ist. Und das ist für mich persönlich auch ein Thema, weil ich auch diese Stimme, diesen Slogan in mir habe. Und ich glaube, dass es auch anderen so geht. Diese Stimme, die wir manchmal in uns hören, es ist wichtig oder es ist das Wichtigste, dass andere gut über mich denken. Ich möchte gemocht werden von anderen. Oder auch diese Stimme, ich muss es allen recht machen, damit sie mich mögen. Und mir hilft das so sehr, zu sehen, was die Bibel dazu sagt. Weil ja, sie sagt, ja, an sich ist das was Schönes, wenn andere einen mögen. Und Beziehungen, die einen bestärken, die sind definitiv gut und wichtig. Und die Bibel sagt auch nicht nur, du sollst Segen für andere sein. Schau, dass du das machst. Sie sagt das auch, du sollst auch Segen für andere sein und schauen, dass du andere liebst. Aber die Schrift sagt auch, auch du bist liebesbedürftig. Auch du bist liebesbedürftig. Und sie sagt aber auch, Menschen werden dir das nicht immer geben, diese Liebe, die du brauchst und nach der du dich sehnst. Und dann sagt sie aber auch, nur wenn Menschen dir das nicht geben, deshalb zieh dich trotzdem nicht von ihnen zurück. Sondern was sie dann sagt, als sozusagen erste Lösung, suche zuerst Gott. Suche ihn und lerne zu sehen, wie sehr er dich liebt. Und lass dich von ihm füllen, von seiner Liebe füllen. Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann, wenn du das erlebt hast, wenn du diese Beziehung zu ihm hast durch Jesus und erlebt hast, dass diese Liebe auch dir gilt, dann investiere dich in Beziehungen. Und dann investiere und lebe auch in Beziehungen, wo auch du Annahme erfährst. Die anderen auch, nicht nur welche, wo du Annahme erfährst, investiere dich generell in Beziehungen, auch da, wo du nicht zurückbekommst, aber investiere dich auch in Beziehungen, wo auch du Annahme erfährst. Die Bibel sagt nirgendwo oder legt nirgendwo nahe, dass du überall der Held sein musst, der immer nur gibt. Denn es steht geschrieben, 1. Mose 2, Vers 18, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Auch du brauchst jemanden. Auch du brauchst Menschen, die dich lieben, die dich bestärken. 1. Korinther 13, Vers 5, noch eine zweite Stelle dazu, die Liebe sucht nicht das ihre. Also eine reine Liebe ist, man verlangt nicht, zurückgeliebt zu werden. Sie sucht nicht das ihre. Aber die Liebe lässt sich auch nicht erbittern. Sie zieht sich nicht zurück, wenn keine Gegenliebe da ist. Und dann Vers 7, sie erträgt alles und sie hofft alles. Also sie verlangt nicht nach Liebe, aber sie hofft durchaus auch darauf, zurückgeliebt zu werden. Und es steht geschrieben über unser Miteinander in der Gemeinde, 1. Korinther 12, Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, der eine Bruder zum anderen oder zur Schwester, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen einander. Ja, wir sind liebesbedürftig. Nur Gott kann das total ausfüllen. Und du sollst diese Liebe anderen geben, aber auch für dich macht es einen Unterschied, solche um dich zu haben, die dich lieben. Und gleichzeitig, und das ist jetzt das Letzte dazu, auch gleichzeitig macht die Bibel sehr klar, du lebst nicht dafür, um von anderen gemocht zu werden. Du lebst nicht dafür, es allen Menschen recht zu machen. Und du lebst nicht dafür, um dem Urteil anderer Menschen zu entsprechen. Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Also sich vor dem Urteil anderer Menschen zu fürchten, das stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, wer ihn zu seinem Gott hat, der ist in Sicherheit. Der weiß, dass nur er über sein Leben urteilt. Und das ist gleich dann auch mein 1. Korinther 4, Vers 4. Schreibt Paulus, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aus einer konkreten Angelegenheit, die es da gab, natürlich wusste er, dass er auch Schuld hat und Sünde hat, aber in dieser konkreten Angelegenheit, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Kann sogar sein, dass da vielleicht doch was ist. Er ist sich nicht bewusst. Das ist aber das nicht, was entscheidend ist, sondern der mich aber beurteilt, ist der Herr. Nicht andere Menschen beurteilen mich, sondern der mich beurteilt ist der Herr. Also das jetzt mal so, okay, was sagt die Bibel zu diesem einen Lebensbereich? Wie können wir da die Schrift reinsprechen? Das mit Autorität und so, dass es ausreichend ist, dass wir so leben können und es so sehen können, wie Gott es sieht. Und du kannst das mit allen anderen Lebensbereichen genauso machen. Das, was für dich Thema ist, da, wo du Fragen hast, Probleme, du nicht weiterkommst, lass die Schrift die Autorität sein in deinem Leben. Sie hat dir etwas zu sagen. Und es ist eine gute Autorität, eine Autorität, die zum Leben gegeben ist. Welche Stimme hat Autorität in deinem Leben? Das ist die Gesamtfrage der Predigt. Wir wollen da jetzt noch in einem kurzen dritten Punkt uns anschauen, okay, wie geht das jetzt? Wie kann ich auf die Worte Gottes hören? Wie lassen wir die Bibel die Autorität über uns sein? Und da ist meine Ermutigung, lies die Bibel. Schau, was sagt die Bibel, lies sie am Stück und vor allem lies die Bibel demütig und vertrauensvoll. Oder lies sie mit dem Wunsch, sie vertrauensvoll und demütig zu lesen. Weil letztlich wird sie sich dir nur erschließen und wird sie nur ihre Kraft entfalten, wenn du sie demütig und vertrauensvoll liest. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also es ist Beziehung mit Jesus, auf die Stimme Gottes zu hören, auf Gottes Worte hören, das geht nur durch Jesus. Wenn du zu ihm gehörst, dann hörst du seine Stimme und folgst ihm. Und zu ihm gehören, das ist ein Geschenk, das du nur annehmen kannst. Du kannst es annehmen, wenn du dich vor ihm demütigst, du ihm deine Sünde eingestehst. Und wenn du dann in Anspruch nimmst für dich, dass er sein Leben für dich gab und du gibst ihm dafür sein Leben, dann gehörst du zu ihm. Du wirst eins seiner Schafe, wenn du so anfängst, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Und dann erlebst du diese Beziehung mit ihm und kannst aus der Beziehung mit ihm auf seine Stimme hören. Und dann geht es mit Demut und Vertrauen, damit geht es weiter. Mit Demut und Vertrauen auf ihn und mit Demut und Vertrauen auf seine Worte. In Jesaja 66, Vers 2 heißt es, hat doch Gottes Hand dies alles gemacht und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums und auf den will er blicken, auf den Elenden und auf den, der zerschlagenen Geistes ist und auf den, der da zittert vor meinem Wort. Gottes Wort hat einen Ernst. Wenn du die Bibel liest, hast du da vor Augen, mit wem du es zu tun hast? Es sind nicht irgendwelche Worte. Es sind die Worte des allmächtigen und lebendigen Gottes, des Schöpfers von allen Dingen. Und noch eine letzte Stelle aus Hebräer 4, Vers 12 und 13, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gottes Wort hat Kraft. Er weiß eh alles. Alles ist vor ihm aufgedeckt, was in unserem Herzen ist. Und mit seinem Wort nimmt er darauf Einfluss. Mit seinem Wort verändert er Leben. Die Bibel ist heilige Schrift, der wir uns unterordnen wollen und sollen, weil der Schöpfer selbst dadurch redet. Deshalb liest die Bibel demütig und vertrauensvoll. Gott redet dadurch zu uns. Er hat Autorität und er redet, um Leben zu geben. Er redet nicht, um zu zerstören, außer unsere falschen Gedankengebäude zu zerstören, unsere Wege der Sünde zu zerstören. Und das, um darauf dann seinen guten Willen, seine guten Absichten zu bauen. Wie genau lese ich demütig und vertrauensvoll die Bibel? Es ist vor allem eine Frage der Herzenshaltung. Da geht es jetzt nicht darum, okay, das und das musst du tun oder die und die Auslegungsregel befolgen, sondern es geht um dein Herz. Sei im Herzen bereit und sage dir selbst, ich will von Gott etwas annehmen. Ich muss etwas von ihm empfangen. Er ist größer und klüger als ich. Demütige dich unter seine mächtigen und liebevollen Worte. Gebet ist dafür immer sinnvoll, vor dem Bibellesen, währenddessen und danach. Auch wenn du gerne mehr Vertrauen und Demut hättest, aber merkst, es fehlt dir, bete dafür. Suche ihn, demütige dich unter ihn und bitte um das, was du brauchst. Und erinnere dich an Jesus, auch er ist zum Wort Gottes gegangen. Er hat das Wort Gottes sprechen lassen. Halt dich an ihn, halt dich an Jesus, weil er der Retter ist, der immer auf das Wort Gottes gehört hat. Und das, um wieder gut zu machen, wo du, wo ich nicht immer darauf gehört haben. Und das gibt dir die Kraft und den Mut, weiterzumachen, weiter zu wachsen, wenn du dich an Jesus hältst. Höre immer mehr auf seine gute und mächtige Stimme. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir das tun und erleben dürfen. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.